Intimität ist etwas, was wir in Freundschaften, in der Beziehung mit unserer Familie finden, in der Beziehung mit Körpern, die unsere Hilfe brauchen. Und Intimität ist etwas, was natürlich, wenn wir es in Richtung der Sexualität rücken, als ein Gefühl, etwas ist, was der Pornografie gegenübersteht.
Love, maybe.
Always in the middle of our bloodiest battles.
You lay down your arms like flowering vines.
To conquer me home.
Audre Lorde, 1970.
Liebe. Ein Wort, das gar nicht so leicht zu definieren ist und für jeden und jede eine etwas andere Bedeutung hat. Liebe ist schließlich mehr als nur ein Wort. Sie ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das verbindet, uns anderen ganz nahe bringt, uns manchmal aber auch trennt, wenn die Liebe endet oder unerwidert bleibt. Liebe macht uns verletzlich, kann uns aber auch ungeahnte Stärken verleihen. Sie ruft die schönsten Emotionen in uns hervor. Deren Herz aber schon einmal gebrochen wurde, die wissen auch um den Schmerz, den sie verursachen kann. Ob in romantischen Beziehungen und Partnerschaften, in langjährigen Freundschaften oder zwischen Eltern und Kindern. Liebe ist allgegenwärtig, begegnet uns überall und in allen Lebensphasen und doch ist sie stets individuell geprägt von Person, Zeit, Gesellschaft und Kultur. Liebe ist wahrscheinlich mindestens so alt wie die Menschheit selbst und genau deshalb beschäftigen sich auch KünstlerInnen schon seit jeher mit diesem zentralen Thema. Es gibt tatsächlich schon Höhlenmalereien, die das Liebes- und Sexleben unserer Steinzeitvorfahren offenbaren. Aber auch später hat die Kunst über alle Epochen hinweg versucht, die Kraft und Schönheit der Liebe einzufangen. Ebenso wie ihre Ambivalenz und Widersprüchlichkeit. Von den symbolischen und zarten Bildwelten der Renaissance bis hin zu den vielschichtigen Perspektiven der zeitgenössischen Kunst, die Begehren, Intimität und Zuneigung auf neue Weise erforschen. Und genau darum – um Liebe in der Gegenwartskunst geht es auch in der aktuellen Ausstellung Love Maybe der Alexander Tutschek Stiftung. Die Ausstellung und dieser Podcast widmen sich der Frage, wie Liebe in der Gegenwartskunst dargestellt werden kann, gerade in einer Zeit voller Krisen. Mit Fotografien, multimedialen Installationen und Skulpturen aus Glas beleuchtet die Ausstellung die Idee der Liebe als aktive Handlung, die Verantwortung und Fürsorge fordert. Inspiriert von dem Gedicht Audre Lordes, das den romantischen Mythos kritisch beleuchtet und Bell Hooks Vision von Liebe als politischem Akt, eröffnet Love Maybe eine neue Perspektive. Liebe nicht nur als Gefühl, sondern als Utopie. Mein Name ist Sarah Fischbacher und in jeder Folge dieses Podcasts begleiten wir ein Kapitel der Ausstellung und lassen eine oder einen der KünstlerInnen zu Wort kommen, die ein Werk eigens für Love Maybe geschaffen haben. Es geht um Begehren und Intimität, um Fürsorge und Freundschaft, um Liebe jenseits des heteronormativen patriarchalen Blicks. Die Folgen werden ab dem 6. Februar wöchentlich veröffentlicht und können als Begleitung zur Ausstellung oder unabhängig gehört werden. Die ist noch bis zum 17. Juli in der Blackbox und dem Blackbox First Floor in München, Parkstadt Schwabing, zu sehen. In dieser ersten Folge sprechen wir mit dem Künstler Oliver Chenerin und Autorin Emilia Ruck über Intimität. Was bedeutet es, sich nahe zu kommen? Ob in romantischen Beziehungen, Freundschaften oder sogar durch das Kameraobjektiv. Es geht um neue Perspektiven auf Intimität und das Herausfordern von traditionellen Rollenvorstellungen. Durch die Folgen begleitet mich Jana Johanna Heckel, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung. Hallo Jana.
Hallo Sarah.
Wir haben schon zu Eingang das Gedicht von Audre Lorde gehört. Was hat dich denn speziell an diesem Gedicht Love Maybe bewegt, die Ausstellung so zu nennen, nach dem Titel dieses Gedichts?
Einerseits, weil ich schon seit einer Weile mich mit Audre Lordes Texten, also sowohl ihren Gedichten, aber auch Schriften, vor allem den Essays, auseinandergesetzt habe. Audre Lorde war eine afroamerikanische, man kann fast schon sagen, Bürgerrechtlerin. Sie hat sich selber als Black Feminist Activist Mother, Lesbian auch geschrieben. Also und ich glaube, in dieser ganz bewussten Setzung schwingt auch schon sehr viel ihrer Ausschlusserfahrung oder ihres politischen Engagements mit. Und gleichzeitig hat sie in dem Gedicht, das wir ja auch gerade schon gehört haben, einen, ich finde, ganz wichtigen Akzent auf die auch dunklen Seiten der Liebe gesetzt. Also es schwingt eben nicht nur das Gefühl des Positiven, der romantischen Liebe mit, sondern es geht auch ganz stark um Abgründe, sie spricht es ja so schön, auch das Battlefield, um Schlachtfelder. Und diese Schlachtfelder sind ganz wichtig in ihrem Werk, weil sie aus ihrer Situation heraus, aus ihrer Position und Diskriminierungserfahrung ein Denken entwickelt, was ich denke sehr wichtig ist auch für künstlerische Auseinandersetzungen. Eben nicht nur theoretisch, sondern essayistisch, poetisch in dieser Sprache die Komplexität des Gefühls der Liebe abbildet.
Da sprichst du jetzt schon diese ganz vielen Facetten dieses Begriffs Liebe an. In Love Maybe begegnet uns zeitgenössische Kunst. Wie setzt sich denn die zeitgenössische Kunst mit Liebe auseinander?
Für den Ausstellungskontext war mir einerseits ganz wichtig, dass verschiedene Facetten der Liebe dargestellt werden, die ja auch in den Kapiteln einzeln besprochen werden. Das heißt, dass wir nicht nur die romantische Liebe thematisieren, sondern auch Aspekte der Fürsorge, Aspekte der Freundschaft, Fragen des queeren Begehrens, also die sich jenseits der, sagen wir mal, heteronormativen Kleinfamilie abspielen. Und in diesen Schwerpunktsetzungen sind auch natürlich andere Geschichten, aber auch andere mediale Darstellungsformen gewählt, andere Blickweisen, wie man das Subjekt hinter der Kamera darstellt und auch wie man vielleicht teilweise, man kann sagen, mit kollaborativen Bildpraktiken, die spielen eine große Rolle, arbeitet, aber auch wie bestimmte Bildklischees, die sich vor allem, ich denke, in der Gegenwart durch, wir sprechen viel von visueller Kultur, in der Werbung, die sich festgeschrieben haben, die aufgebrochen werden, die hinterfragt werden, die appropriiert, sich angeeignet werden und ins Gegenteil verkehrt werden.
Jetzt hast du schon die verschiedenen Kapitel der Ausstellung angesprochen. In dieser Folge, in der ersten Folge des Podcasts, wollen wir uns dem ersten Kapitel widmen, dem Kapitel Intimität als gelebte Sensibilität. Was bedeutet das denn im Kontext der Ausstellung?
Den Schwerpunkt auf Intimität zu verlagern, bedeutete für mich eben auch schon, es aus dieser rein sexualisierten Konnotation herauszurücken. Intimität ist etwas, was wir in Freundschaften, in der Beziehung mit unserer Familie finden, in der Beziehung mit Körpern, die unsere Hilfe brauchen. Und Intimität ist etwas, was natürlich, wenn wir es in Richtung der Sexualität rücken, als ein Gefühl, etwas ist, was der Pornografie gegenübersteht. Für mich war ein ganz wichtiger auch Text, nicht nur eben das Gedicht von Audre Lorde, Love Maybe, sondern auch der Essay The Uses of the Erotic. Und was sehr prägend ist in diesem Essay, ist, dass sie das Begehren, gerade das weibliche Begehren, als eine inspirative, als eine Kraft liest. Eine Kraft, die ganz wichtig auch für das künstlerische Schaffen ist, aber die der Vereinnahmung von Sexualität und Intimität, wie sie beispielsweise in der Pornografie passiert, gegenübersteht. Also sie löst es ganz klar und liest es auch feministisch, indem sie sagt, dass oftmals der begehrende Körper, der begehrende Blick durch patriarchale männliche Strukturen geprägt ist und dass sich die Frauen deshalb nicht der Intimität und dem Begehren widmen. Und sie rät dazu, dies als eine bestärkende Kraft zu lesen. Und dieser Intimitätsbegriff hat mich eigentlich nochmal auch umdenken lassen, wie in der Kunstgeschichte der Intimität von Körpern dargestellt wird. Ich denke gerade, das sehen wir in der digitalen Bildkultur sehr. Es geht immer noch um die Frage von idealen, schönen Körpern, an denen wir uns mit Internet, mit Schönheits-Beauty-Filtern immer wieder versuchen, auch zu optimieren, zu vergleichen. Und wir alle wissen, dass auch eine bestimmte Nähe, eine Intimität nur stattfinden kann, wenn wir Schwäche zeigen, wenn wir uns von Perfektion abwenden. Und die Arbeiten im ersten Kapitel versuchen eigentlich alle genau das. Wir sehen Körper, alternde Körper, wir sehen Körper mit Narben, wir sehen Körper, die sich im Prozess einer Geschlechtsangleichung beispielsweise befinden in der Arbeit von Nan Golden und Körper, die auch in einem Moment der Nähe gerade fotografisch auch aufgenommen wurden.
Jetzt sprichst du gerade schon die Werke an, die uns in diesem Raum erwarten. Was war denn die Inspiration hinter der Auswahl dieser Werke? Du hast Nan Golden angesprochen, wir begegnen aber auch weniger bekannten KünstlerInnen. Ja, wie hast du die ausgewählt, wie diese Zusammenstellung zusammengestellt?
Also ganz wichtig war natürlich, dass ich eine Einladung mit einer großzügigen Carte Blanche bekommen habe, einerseits Arbeiten aus der schon bestehenden Sammlung ins Display zu holen und diese aber auch zu ergänzen. Das heißt, ich habe mir zunächst einmal die wirklich sehr umfangreiche Fotografiesammlung, aber auch die Glasskulpturen angeschaut, eine Auswahl getroffen und dann mit Künstlerinnen zusammengebracht, mit denen ich teilweise auch schon länger zusammengearbeitet habe, über die ich geschrieben habe, die natürlich mit der Thematik auch zusammenhängen oder in die Thematik hineinpassen, aber vor allem auch neue Impulse setzen. Die Sammlung selbst besteht aus, kann man sagen, sehr klassischen, gerahmten Fotografien, die in die Sammlung hereingekommen sind, von den Galerien gekauft. Und was mich, ich habe mich in meiner, man kann sagen, kuratorischen Karriere vor allem auf Möglichkeiten nicht der speziellen nur Fotografie, sondern man sagt des Fotografischen spezialisiert. Also ich habe mich gefragt, welche verschiedenen Qualitäten können auch fotografische Bilder in der Szenografie einnehmen. Das heißt, wir finden ganz unterschiedliche mediale Umsetzungsformen. Wir finden Arbeiten, die mit Wandtapete, die auch teilweise Bewegtbild nehmen, die skulptural, fotografisch arbeiten. Das war genau ein wichtiger Ausgangspunkt. Und dann aber auch das Thema, mich viel auch in meiner Lehre und in meinen Texten zuletzt mit dem Care-Begriff, also der Fürsorge, was kann das im Kuratorischen bedeuten, auseinandergesetzt. Und was mir da ganz wichtig ist, was ich gerade schon auch erwähnt habe, ist diese Frage der wirklich langen Zusammenarbeit mit Künstlerinnen. Also es sind viele darunter, mit denen ich teilweise auch schon Einzelausstellungen gemacht habe, die ich über Künstlerinnen, die ich über verschiedene Jahre begleite, die vielleicht auch neue Arbeiten zeigen. Das heißt, es sind auch Auftragsarbeiten direkt für den Ausstellungskontext in Auftrag gegeben worden.
Jetzt hast du schon angesprochen, es sind einfach viele verschiedene Positionen, die sich mit dem Thema Intimität auseinandersetzen und die hier zusammenkommen. Wir wollen in dieser Folge den Fokus jetzt besonders auf eine Position, auf ein Werk legen, und zwar auf die multimediale Installation The Apparatus vom Künstler und Fotografen Oliver Chenaron aus Großbritannien. Das Werk entstand im Jahr 2021 und besteht aus über 200 Porträts seiner Frau, Fiona Jane Burgess. Wieso hast du denn speziell dieses Werk für die Ausstellung gewählt? Was hat genau das mit Intimität zu tun?
In Olivers Arbeit hat mich vor allem der Aspekt interessiert, wie diese Zusammenarbeit mit dem Modell, in dem Fall seiner Frau, also der Person, die er mit am besten kennt, stattgefunden hat. Und wie er aber auch die, man kann sagen, auch sehr passend zu dem Gedicht, die verschiedenen Facetten nicht nur ihrer eigenen Persönlichkeit, sondern auch ihrer Beziehung vor der Kamera inszeniert. Dazu muss man sagen, dass diese Arbeit in den ersten Tagen der Pandemie entstanden ist und die beiden sich ja eingeschlossen im Lockdown in ihrem Haus mit auch zwei Kindern. Das ist interessant. Ich habe mit Oliver auch zuvor schon zusammengearbeitet im Rahmen einer anderen Ausstellung in der Pinakothek der Moderne. Ein Thema, was dabei auch immer wieder in der Auseinandersetzung oder in unseren Gesprächen aufkam, war auch, sie haben Zwillinge, zwei Jungs. Also es war eine doppelte Belastung, die ich auch als Mutter sehr gut nachvollziehen kann. Und ich glaube, dieses Ringen, was heißt das? Also auch diese Frage der Intimität, wir erinnern uns alle noch sehr gut zurück und interessanterweise spielt die Pandemie in verschiedenen Arbeiten eine Rolle in der Ausstellung. Was heißt es, zurückgeworfen zu sein, eingeschlossen in den privaten Räumen, nicht hinauszugehen auch als Künstler, nicht reisen zu können, was er normalerweise macht. Oliver ist sehr für dokumentarische, größere Projekte, die weit auch über verschiedene Kontinente hin angelegt sind, bekannt. Und was heißt das, wenn man auf einmal zurückgeworfen ist auf diesen Raum, diesen häuslichen Raum? Eine ganz große, wichtige Frage in der künstlerischen Auseinandersetzung ist eigentlich der Begriff des kritischen Dokumentarismus. Das heißt, es geht sehr darum, in seiner Arbeit die Machtdynamiken, die in der Fotografie eingebettet sind, aufzubrechen und zu hinterfragen. Und ich finde, es gelingt ihm besonders in dieser Arbeit, auch wenn er immer gesagt hat, okay, natürlich schreibt sich das Machtverhältnis fort. Er ist sich sehr darüber bewusst, was das heißt, als männlicher Fotograf, seine Frau, die auch sehr attraktiv ist, zu inszenieren, die interessanterweise aber selber eine sehr große auch Karriere als Regisseurin hat. Also sie selber inszeniert auch, es ist auch ist sich sehr bewusst, also sie spielt auch selber vor der Kamera, sie ist die Muse, sie ist jemand, ich habe mich teilweise auch in den Fotografien, die haben mich so ein bisschen an Claude Cahun erinnert, sie ist teilweise sehr androgyn, wir sehen sie als Amazone, wir sehen sie aber auch als Mutter, es gibt sehr intime Aufnahmen von ihren Schwangerschaftsnarben am Bauch. Wir sehen sie wunderschön. Also diese ganze Facette einer Persönlichkeit wird abgebildet und gleichzeitig in Dialog gebracht in der Inszenierung, weil ganz wichtig auch zu wissen ist, dass Oliver Computertechnologie studiert hat. Das heißt, er ist ein sehr versierter auch Beobachter von technologischen Neuerungen und inspiriert von Paketverteilungsautomatismen hat er diesen Apparatus gebaut. Das heißt, der Kampf, den er mit der Intimität, den er eigentlich in der oder die gelebte Sensibilität, wie es so schön in dem Kapitel heißt, die in der Arbeit der Fotografien zu tragen kommt, wird unterwandert durch eine Maschine, die kontinuierlich neu in einem sehr willkürlich algorithmisch definierten Prozess neu hängt. Es ist ein Widerstreit auch, ein Widerspruch, der in der Installation zu tragen kommt.
Ja, diesen Apparat, der auch wirklich diesen Namen trägt, The Apparatus von Oliver Chenerin, den konnten wir auch in seiner Entstehungsphase in London im Studio von Oliver Chenerin sehen. Wir konnten ihn dort besuchen. Gerade als er die Rahmen für diese Arbeit produziert hat, hat er uns erzählt, was denn seine Idee hinter dem Kunstwerk war.
Das Projekt begann mit etwas Recherche und einigen Reisen zu riesigen Logistikzentren hier in Großbritannien, die den Onlinehandel abwickeln. Mich faszinierten diese Orte, die von Amazon und Supermarktketten genutzt werden, um Lebensmittel und andere Waren zu den Menschen nach Hause zu liefern, die man online bestellt. Dabei fiel mir auf, dass diese großen automatisierten Lagerhäuser voller Objekte quasi der Ort sind, an dem das Internet auf die physische Welt trifft. Online zu sein ist so reibungslos. Man scrollt durch Seiten, klickt auf Dinge, navigiert mühelos. Man zoomt, schaut und gleichzeitig schaut das Internet auf uns zurück. Das ist also dieser Ort, dieser Schnittpunkt. Ich besuchte die Zentren, ohne genau zu wissen, warum ich mich für sie interessierte und wonach ich suchte. Aber sie wirkten wirklich wie fremde Welten, außergewöhnlich und faszinierend. Und ich dachte, es könnte interessant sein, diese Fabrikarchitektur in einen Galerieraum zu übertragen und zu sehen, wie das dort wirken würde. Jedes Kunstwerk ist irgendwie ein Experiment, ein Was wäre wenn? Also dachte ich, was wäre, wenn man die automatisierte Architektur eines Logistikzentrums in eine Kunstgalerie bringt. Was macht das mit der Kunst? So begann ich, die Idee weiterzuentwickeln und arbeitete mit einem Ingenieur und einem Programmierer zusammen. Gemeinsam bauten wir den ersten Prototyp dieser Maschine, die im Wesentlichen Stapel von Fotografien aufnehmen, an die Wand hängen, andere Bilder von der Wand nehmen und sie wieder auf die Stapel legen kann. Die Idee mit den Stapeln kam mir bei meinen Besuchen in diesen Logistikzentren, denn viele davon arbeiten gar nicht mehr mit Regalen. Sie haben das Konzept der Lagerhaltung völlig neu gestaltet. Das klingt vielleicht nerdig oder langweilig, aber diese Firmen, es sind kapitalistische Unternehmen, versuchen ihre Kosten zu optimieren. Und ich dachte mir, warum nicht die Sprache dieser automatisierten Logistikzentren in die Galerie bringen?
Fulfillment Center, let's bring it into the gallery.
Der Apparatus ist also eine Maschine mit einem Greifarm, die auf einer Schiene an der Wand entlang fährt. Mit einem Saugnapf hebt der Greifarm Fotografien von einem Stapel und hängt sie auf und wieder ab. Also fein, säuberlich in einer Reihe an der Wand. Und wir haben Oliver Chenerin gefragt, wie dieser Apparat denn eigentlich funktioniert.
I try to resist answering the question, how does it work? Because just because it's a machine,
Ich versuche tatsächlich, der Versuchung zu widerstehen, diese Frage zu beantworten. Denn nur weil es eine Maschine ist, heißt das nicht, dass sie weniger ein Kunstwerk ist als ein Gemälde oder eine Skulptur. Die Maschine beginnt zu arbeiten, bewegt Dinge und ordnet sie um. Als Besucher hat man keine Kontrolle darüber, was sie tut, und kann auch nicht direkt eingreifen. Die Teilnahme erfolgt vielmehr durch die eigene Aufmerksamkeit. Was mich dabei so fasziniert und was ich nicht erwartet hätte, ist, dass die Maschine tatsächlich die Bewegung der Menschen im Raum steuert. Ich habe beobachtet, wie Besucher hereinkommen und sich zuerst für die Fotografien interessieren, dann aber merken, dass die Maschine arbeitet. Sie werden neugierig und beginnen, sie zu beobachten. Die Maschine fährt zur Wand, nimmt ein Bild ab, bringt es zu einem Stapel und legt es dort ab. Präzise, langsam, sorgfältig. Dann nimmt sie ein weiteres Bild und hängt es an den Haken, den sie gerade freigelegt hat. So geraten die Besucher in diesen Ablauf, beobachten, wie ein Bild auf den Stapel gelegt und ein anderes aufgehängt wird. Sie bleiben in dieser Routine gefangen. Wenn sie gehen wollen, entdecken sie eine weitere Wand und eine weitere Maschine und geraten wieder in denselben Ablauf. So geht es immer im Kreis. Selbst wenn sie die Galerie verlassen möchten, zieht sie die erste Routine wieder an. Auf diese Weise fesselt und steuert die Maschine die Menschen allein durch ihre Aufmerksamkeit. Für mich ist das eine interessante Metapher dafür, wie Algorithmen unser Leben kontrollieren und lenken und beeinflussen, sei es durch Entscheidungen oder Empfehlungen.
Oliver Chenaran spricht hier jetzt gerade auch die Rolle der Besucher an. Und da würde mich interessieren, Jana, als du dieses Werk das erste Mal gesehen hast, warst du ja auch Besucherin. Wie hat dich das gefangen genommen? Wie hat es dein Betrachten verändert?
Da muss ich allerdings widersprechen, weil ich habe die Arbeit noch nie live gesehen. Das kam auch daher, dass sie das erste Mal im SF MoMA ausgestellt wurde. Und ich habe damals einen Artikel im British Journal for Photography über die Arbeit geschrieben, habe sie sozusagen mit begleitet und immer nur online. Habe es damals nicht leider geschafft, nach San Francisco zu fliegen. Und was aber vielleicht wichtig ist, mitzusagen, dass es mittlerweile der vierte Apparatus ist. Oliver hat die Installation kontinuierlich weiterentwickelt und vor allem auch immer, ganz wichtig, für den spezifischen Kontext der Ausstellung angleichen müssen. Und es ist ein großer technischer, man muss auch sagen finanzieller Aufwand, diese Arbeit komplett neu zu konstruieren. Und wir haben das große Glück, dies zu tun.
Diesen technischen Aufwand, den hat uns Oliver Chenaran jetzt gerade schon einmal geschildert. Lenken wir mal den Blick auch noch auf die Bilder, also die von diesem Apparat bewegt werden. Die spielen ja ebenfalls eine große Rolle. Oliver Chenaran hat sich bei seinen Porträtfotos vom deutschen Fotografen August Sander inspirieren lassen. Sander war Pionier der dokumentarischen Fotografie und porträtierte die Gesellschaft der Weimarer Republik, indem er Menschen ja aller sozialer Schichten fotografierte. Trotz Zensur und Zerstörung durch die Nazis überlebten viele Negative, die sein Sohn später zu einem umfassenden Werk vereinte. Und für Chenaran ist es ein essentielles Werk.
And his work always had this kind of double edge to it.
Seine Arbeit trägt eine besondere Doppeldeutigkeit in sich. Einerseits sind seine Bilder unglaublich intim. Die Personen stehen stets im Zentrum des Rahmens und blicken direkt in die Kamera. Es gibt etwas sehr Reines und Direktes an seinen Porträts, die eine fast forensische Genauigkeit besitzen. Sie wirken wie Beweismittel und versuchen, die kleinsten Details eines Menschen in einem bestimmten Moment festzuhalten. Auf diese Weise sind sie auch historisch. Dokumente. Gleichzeitig folgt Sander einem Impuls, die Namen der Menschen beiseite zu lassen und sich stattdessen auf das zu konzentrieren, was sie repräsentieren. Ob jemand Maurer war, Bankier, obdachlos, im Zirkus arbeitete oder Maler war oder die Frau eines Malers. Sander schuf Kategorien, um die Welt um sich herum zu dokumentieren und eine Struktur darin zu finden.
Photograph people and create a kind of structure of recording the detail of the world around him. There's one picture which is Helena Abelin.
Ein Beispiel ist das Bild Die Frau des Malers, das Helena B. zeigt. Peter Abdelin, der Maler, wurde ebenfalls von Sander porträtiert. Aber seine Frau wurde der Kategorie Ehefrauen zugeordnet. Aus heutiger Sicht erscheint diese Einordnung natürlich veraltet. Ich fand es spannend, genau dieses Bild aufzugreifen und die Beziehung zwischen dem Fotografen und der Frau des Malers zu hinterfragen. Dabei sprach ich mit meiner Frau Fiona und wir überlegten, wie wir diesen Moment neu inszenieren und gleichzeitig in Frage stellen könnten. Uns ging es darum zu zeigen, dass es nie nur ein Bild von einer Person gibt. Ein Mensch ist vieles. Niemand ist einfach nur die Frau eines Malers. Niemand ist nur Maler, Maurer oder Koch. Die Idee eines einzigen heroischen Bildes, das eine Person vollständig abbildet, ist eigentlich eine Fiktion. Um dem etwas entgegenzusetzen, könnte man ein erweitertes Porträt schaffen. Eines, das aus vielen Einzelporträts besteht. Es zeigt verschiedene Stimmungen, Perspektiven und Haltungen, um ein umfassenderes und dreidimensionaleres Bild eines Menschen zu zeichnen. Das passt auch besser in unsere heutige Zeit, in der Menschen ständig Bilder von sich selbst machen und immer geschickter darin werden, das eigene Bild zu formen und zu projizieren, sei es online, im echten Leben, bei der Arbeit oder zu Hause. Wir alle sind mittlerweile Experten darin geworden, unser Selbstbild auf unterschiedliche Weisen zu präsentieren, je nachdem, wo wir uns befinden. Auf der Straße, im Privaten oder im Beruf. Wir inszenieren uns. Diese Fähigkeit zur Selbstdarstellung ist heute viel stärker ausgeprägt als je zuvor.
Ja, Oliver Chenerin spricht hier den Gedanken von einem erweiterten Porträt an, also das ja mehrere Facetten der porträtierten Person zeigt und die er dann selbst auch daran mitgestalten kann, dass wir darin inzwischen mittlerweile alle auch sehr gut geworden sind. Die Beziehung von Fotograf oder Fotografin und Subjekt, die ist ja auch eine komplexe, wird es wahrscheinlich auch immer mehr. Und wir haben Oliver Chenerin gefragt, wer hat hier eigentlich wie viel Kontrolle über das Bild?
Ultimately, there is authorship. And although there was this moment of collaboration when the pictures were taken,
ich habe die Fotos gemacht und sie stand vor der Kamera. Ursprünglich sollte das etwas sehr Kollaboratives werden. Aber wie wir schon besprochen haben, ist die Idee von Kollaboration problematisch. Am Ende gibt es immer eine Urheberschaft und obwohl dieser Moment der Zusammenarbeit existierte, als die Bilder entstanden, passieren danach viele Dinge, die den Eindruck einer gemeinsamen Autorenschaft immer weiter abschwächen und das Werk zunehmend zu meinem Werk machen. Ihre Autorenschaft tritt also zurück und das ist ein kompliziertes, schwieriges Thema. Ich nehme das negativ, beginne mit dem Druck, gehe in die Dunkelkammer, experimentiere mit Farben, Größe und Rahmen. Dann kommt die Maschine ins Spiel, die die Bilder sortiert, steuert und im Raum arrangiert. Die Fotos von Fiona sind nicht mehr nur Bilder von ihr. Sie werden zu Objekten, die von der Maschine untersucht, manipuliert und präsentiert werden. Das alles fühlt sich weniger kollaborativ an als fast brutal. Die Intimität der Bilder, die in der Privatsphäre unseres Zuhauses entstanden sind und diese Nähe einfangen, wird durch die rationale, fast brutale Behandlung der Bilder durch die Maschine kontrastiert. Genau diesen Gegensatz möchte ich mit der Ausstellung hervorheben. Das Zusammenspiel dieser beiden Emotionen, die miteinander kollidieren und im Raum aufeinanderprallen.
Diese zwei Emotionen, die aufeinander prallen oder vielleicht sogar pushing against each other, sagt Oliver Chenerin. Da haben wir über eine von den beiden gerade schon gesprochen, nämlich die Beziehung, die ja sehr intim auch ist, vielleicht die in privateste, die intimste, die man sich vorstellen kann, die zwischen PartnerInnen. Darüber haben wir gerade schon gesprochen, Jana, also die zwischen Oliver Chenerin und seiner Frau. Und gleichzeitig ist da diese rationale Beziehung zwischen Kunstwerk und Maschine, die da aufeinander prallen. Vielleicht einmal Frage an dich, Jana, welchen Effekt hat das Ganze denn?
Ja, es hat eine Willkürlichkeit und es ist auch bestimmt eine Art der Frustration, die man als Betrachterin hat, weil man hat keine Kontrolle darüber, wie lange man eine Arbeit, ein Werk, das Porträt angucken kann. Also das ist natürlich die Intimität mit einem Kunstwerk, Und das ist, glaube ich, ist auch der große, bis heute sich fortschreibende Erfolg, dass Menschen in einer Zeit, wo wir rund um die Uhr eigentlich alle Kunstwerke digital verfügbar haben, aber die sagen wir mal, das Auratische, das Einzigartige, die Möglichkeit, wenn man dann endlich sein Ticket hat und vor der kleinen Mona Lisa steht, um ein Klischee zu benennen. Aber es ist natürlich diese singuläre, intime Erfahrung. Ich mag auch vor allem sehr gerne, ich gehe sehr gerne in Museen, weil es diese auch, wenn man Glück hat und sie nicht zu sehr besucht sind, den Moment der Stille gibt. Und es kann mir niemand vorschreiben, wie lange ich davor stehen bleibe oder nicht vor der Arbeit. In diesem Fall wird dieser Wunsch, diese Intimität immer wieder auch unterbrochen. Und das ist natürlich diese Spannung, die von dem Apparatus kreiert wird und die auch im Widerspruch steht zu der Intimität der Bilder, also der seiner Partnerin von Fiona, die diese Intimität mit dem Fotografen Oliver in dem Fall zulässt.
I think with the apparatus, Fiona and I, we present this kind of heteronormative
idea. Mit the apparatus präsentieren Fiona und ich eine Art heteronormative Vorstellung einer Beziehung. Wir führen etwas sehr Traditionelles auf. Der Mann hinter der Kamera und die Frau davor. Das hat freilich eine gewisse Komplexität. Obwohl es eine Zusammenarbeit ist, lässt sich diese Dynamik nicht einfach auflösen. Und es gibt diese Art von männlichem Blick, dem wir nicht vollständig entkommen können. Doch durch die Einführung der Maschine kommt ein weiterer Blick hinzu, der Maschinenblick. Hier werden die Bilder nicht aus der Perspektive eines Mannes, Ehemannes oder Liebhabers betrachtet, sondern aus der Perspektive eines Algorithmus, der die Bilder nach einer eigenen, undurchsichtigen Logik ordnet. Das verstärkt die Objektivierung der Bilder noch weiter. Es führt uns zu einem Moment, in dem die Maschine selbst zu sehen scheint, hin zu einer Maschinenvision.
Yeah, this moment of machine vision, the idea that a machine can see, and this idea of looking, which has always been kind of fundamental to what it is to be human.
Dieses Konzept des Blicks, das immer grundlegend menschlich war, wird plötzlich etwas, das wir mit Maschinen und künstlicher Intelligenz teilen. Und ehrlich gesagt, das macht mir Angst. Ich denke an diese Ausstellung als eine Art automatisierten Liebesbrief. Es sind mehrere hundert Bilder einer Person, Fiona Jane Burgess, meiner Frau, meiner Partnerin, der Mutter meiner Kinder. In den Bildern liegt eine große Intimität, eine Verehrung und Liebe, die sie transportieren. Doch gleichzeitig entsteht auch eine gewisse Distanz, sobald eine Kamera zwischen zwei Menschen tritt. Der Mensch wird objektiviert, die Linse fokussiert sich auf ihren Körper, ihr Gesicht und hält diese Gesten fest. Gesten der Freude, der Inszenierung, der Hässlichkeit und der Schönheit.
Oliver Chenaran verwendet da jetzt den Begriff der Automated Love Letters. Was meint er damit?
Ja, das ist ein wunderschönes und ganz, ganz wichtiges Detail, was auch zu meiner eigentlich Wahl für die Ausstellung geführt hat. Und zwar hinter jedem der einzelnen 200 Bilder hat Oliver Chenaran einen Satz geschrieben. Und zwar steht da in schwarz, this poem replaces another poem. Und man sieht es aber nur, wenn der Apparatus, also der Greifarm, die Bilder dreht. Also das heißt, jede einzelne Fotografie seiner Frau ist ein Liebesgedicht an sie. Und dieser Bezug zur eigentlich ja zum Gedicht, zur Poesie und auch diese verschiedenen Facetten, die in diesem in Porträts zutage kommen, sind eigentlich genau die, die auch Audre Lorde in ihrem Gedicht beschreibt.
Und damit bekommt ja plötzlich dieser Apparatus, den Chenaran vorhin als so was ganz Rationales, auch fast so ein bisschen Brutales beschrieben hat, doch wieder irgendwie was Sensibles, dass er das sichtbar macht, was wir sonst als Zuschauende gar nicht zu sehen bekämen. Trotzdem spricht Chenaran ja irgendwo auch von Machtpositionen, also quasi der Apparatus, der uns die Möglichkeit nimmt, selbst zu bestimmen, wie lange wir vor einem Bild stehen, und gleichzeitig auch er als Fotograf, der mit dem Male Gaze auch eine gewisse Machtposition einnimmt. Lass uns gerne einmal über die sprechen, weil wenn es um Intimität und Nähe geht, dann stoßen wir ja schon schnell auf die Frage, was bedeuten Macht und Rollen in unseren engsten Beziehungen? Und darüber haben wir mit Emilia Ruack sprechen können. Sie ist Politologin und Autorin von Büchern wie Das Ende der Ehe und Lieben. Und sie fordert dazu auf, unsere Vorstellung von Liebe radikal zu überdenken. Also weg von normativen Strukturen hin zu einer Praxis, die Freiheit und Fürsorge in den Mittelpunkt stellt. Und wir haben sie gefragt, wie Machtverhältnisse in romantischen und familiären Beziehungen unsere Fähigkeit zur Intimität prägen.
Also was problematisch ist in den traditionellen Vorstellungen, ist die Frage der Macht. Die Frage der Macht und die Frage der vordefinierten Rollen, in denen wir uns einfügen sollten. Und genau das ist das Problem. Also nicht ganz allgemein. Alles, was mit Monogamie und Heterosexualität sollte jetzt nicht abgeschafft werden. Es geht jetzt nicht darum, so eben Beziehungsformen abzuschaffen, sondern dass tatsächlich diese Beziehungsformen basieren auch auf eine bestimmte Machtdynamik und auf bestimmte Rollenvorstellungen. Und dass sie auch also vor allem in Frage gestellt werden sollten oder dass wir merken sollten, was sie mit uns tun. Also was tut es mit uns, eben mit diesen Rollenvorstellungen aufzuwachsen und sie nicht zu hinterfragen. Also das ist nicht ohne diesen Machtgefälle, sondern es ist erstmal sich bewusst zu werden, oh, es gibt ein Machtgefälle hier oder hier, wie sieht die Gesellschaft aus, in der wir uns lieben? Also wie sieht diese Gesellschaft aus? Wie wird dort die Macht verteilt? Was betrifft es uns? Also wie betrifft es uns jeweils? Es gibt natürlich die Achse Geschlecht, aber auch vielen anderen Achsen, wo das auch passiert. Und natürlich, was nicht auch außer Acht werden gelassen werden sollte, sind die eigenen Subjektivitäten und Persönlichkeiten. Also die zählen definitiv, aber nicht nur sie. Und deshalb ist es wichtig, uns dessen bewusst zu sein. Ich glaube, also zum Beispiel, es gibt Art und Weisen, wie wir uns, also ein sehr kleines Beispiel, also über etwas, das trivial aussieht erstmal, aber das nicht ist. Zum Beispiel in heterosexuellen Konstellationen, wenn ein Mann und eine Frau zusammen so in der Intimität sind, es ist sehr, sehr oft so, dass die Frau sich dreht zu dem Mann. Also der Mann sitzt da super bequem und die Frau dreht sich zu ihm, damit sie eine Nähe haben. Und das heißt, und das ist etwas, das mir wirklich so oft aufgefallen ist, also in meinen eigenen Beziehungen, aber auch beim Beobachten, so ja, in Parks, im Kino, also überall. Es gibt keine Studie darüber, aber ich kann nur sagen, so das ist für mich so ein Zeichen, eben, dass wir den Raum nicht gleich besetzen. Also wir bewegen uns nicht gleich in diesen Räumen. Wir haben auch eine bestimmte Vorstellung dessen, okay, was ist nah für mich? Wie wünsche ich mir das? Wie schaffe ich auch diese Nähe? Und da in dieser Konstellation zeigt man, dass die Bequemlichkeit, also Männer wachsen auf mit einer Selbstverständlichkeit, dass sie bequem sein sollten in ihrer Kleidung, wie sie sitzen, wenn sie liegen, wenn sie sprechen. Also ganz natürlich, ganz bequem mit Körperhaare, mit so lose Kleidung etc. Und Frauen nicht. Und deshalb, also dass wir uns eher verstellen oder dass es für uns eben eine gewöhnliche Erfahrung ist, eben mangelnde Bequemlichkeit zu ertragen, ist sichtbar in dieser Beziehung. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber mit Bezug auf Finanzen, mit Bezug auf, na, wer redet, wenn man eben in einem Hotel ankommt oder wenn man ein Taxi rufen muss oder wenn man Kinoplätze auch kauft etc. Also da sind so Kleinigkeiten im Alltag, die uns auch vermitteln, okay, wir haben tatsächlich eine unterschiedliche Sozialisation, wie können wir damit umgehen und wie wirkt sich das aus auf unsere Liebe?
Neben den Machtverhältnissen, die in unseren alltäglichen Beziehungen oft ja unausgesprochen bleiben, gibt es eine weitere Ebene, die Beziehungen prägt, nämlich die Art und Weise, wie Liebesbeziehungen organisiert sind, zum Beispiel in der Ehe. Die kritisiert Emilia Ruack und plädiert für eine Abschaffung der institutionalisierten Liebe. Und wir wollten von ihr wissen, warum sie dieses Konzept ja doch so radikal in Frage stellt und welche Alternativen sie für eine freiere und gerechtere Liebe sieht.
Also ja, die Ehe als Institution hat eigentlich wenig mit Liebe zu tun. Also die Ehe ist keine Liebesinstitution. Es gibt nirgendwo Liebe im Eheverträgen oder also die Institution Ehe ist eher ein wirtschaftliches, politisches Regime. Also Das heißt, dass es wird reguliert, also sonst würde der Staat überhaupt kein Interesse daran haben. Also es hat auch kein Interesse an der Liebe zwischen Freundinnen und Freunden. Aber die Ehe und die Ehe ist eine Institution, die kollektive Ausbeutung der Frauen institutionalisiert. Das heißt, innerhalb von Ehen werden Frauen ausgebeutet. Und das wird oft nur als, Verträglichkeit, Beruf und Arbeit oder Care-Arbeit, blablabla. Aber im Grunde, was es ist, ist eine kollektive, institutionalisierte Ausbeutung der Frauen, weil sie die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit leisten, ohne die den Kapitalismus und die Wirtschaft rasch zusammenbrechen würden. Und die Ehe ist da, um das einzurahmen, um diese Arbeit einzurahmen, um die Arbeitskraft und die Sexualität der Frauen einzurahmen und einzueignen. Vereinzunahmen, genau. Deshalb, es ist eine patriarchale Institution, ob wir das wollen oder nicht. Also man kann so lange sagen wie möglich, nee, ist es für mich nicht, ja, für dich vielleicht nicht, aber de facto, historisch gesehen, politisch gesehen, wirtschaftlich gesehen, ist die Ehe eine patriarchale Institution.
Also Emilia Roack, so hören wir das hier, ist jemand, die Ehe wirklich radikal ablehnt, oder man könnte auch sagen, das ist hier eine radikale Infragestellung der Ehe auf jeden Fall. Wie ordnest du, Jana, denn diese Argumente von Emilia Roack ein? Also welche Bedeutung haben solche Gedanken wie die von ihr jetzt vielleicht auch für dein Konzept, für die Ausstellung Love Maybe?
Ja, also man muss sagen, dass Roack natürlich sehr schwer angegriffen und kritisiert wurde für diese Aussagen, die erstmal sehr radikal, provokant scheinen. Mir scheint wichtig, ihre Aussagen auch wirklich historisch zu verorten, was sie in ihrem Buch auch macht. Sie spricht viel oder ist eigentlich in Linie mit dem italienischen Feminismus der 70er Jahre, Silvia Federici, die gesagt haben, dass die Frage der Care-Arbeit, also der Fürsorge, immer schon von den Frauen historisch übernommen wurde und sie wurden nicht entlohnt. Und dieses strukturelle Problem kann man beispielsweise in Deutschland bis heute sehen. Deutschland ist eins der westlichen Länder, die am meisten immer noch von einer Lohnungleichheit gekennzeichnet sind. Das hat viel damit zu tun, dass, was wir einerseits positiv wahrnehmen, ist, dass wir hier einen langen Mutterschutz oder eine Elternzeit haben, was aber dazu führt, dass Frauen ganz lange aus den Berufen rausbleiben, in Teilzeit übergehen. Das wird nicht in der Rente, in den Sozialabgaben berücksichtigt. Und im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich oder Belgien, wo ich lebe, wo es nur einen sehr kurzen Mutterschutz von 3 Monaten gibt, ist die Lohnangleichung strukturell über die letzten Jahrzehnte wirklich gleich. Also das ist, denke ich, das wirtschaftliche Argument, was da mitschwingt. Ich kann teilweise die Kritik verstehen. Ich glaube, was wir in der Ehe natürlich wollen und sehen, ist auch die Frage des Rituals. Also wir alle haben verschiedenen Hochzeiten beigewohnt. Vielleicht sind wir auch verheiratet, ich bin es nicht. Aber diese Frage, ich glaube, es braucht Rituale der Liebe, die aber idealerweise, und das ist das Argument auch von Roack, auch in freundschaftlichen oder in eben nicht dieser wirtschaftlichen, festgezogenen Konstruktion des Vertrags sich niederschreiben können. Und sie stellt eigentlich das Konzept in ihrem neuen Buch Lieben, was ich sehr schön finde, der Freundschaft dem Ehevertrag gegenüber. Denn sie sagt, Freundschaften sind das letzte freie, vielleicht Gebiet in unserer durchgetakteten, kommerzialisierten, neoliberalen Gegenwart, die auf einer völligen Bedingungslosigkeit beruhen und deswegen auch vielleicht viele Ehen überleben können, weil wir sie selber wählen, weil wir selber uns Dinge auszusprechen, trauen. Wir sind nicht in wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Ich denke auch nochmal hier zurückzukommen, sie spricht auch viel von der Gefahr der Gewalt. Was wir ja wissen ist, dass die meisten Femizide passieren nicht auf der Straße, sondern innerhalb der Familien selbst. Und viele Frauen trauen sich nicht, von gewalttätigen Partnern auch zu trennen. Oftmals eben aus diesen Gründen der finanziellen Abhängigkeit. Und das ist ganz wichtig in diesem Kontext, glaube ich, ihre Argumente zu lesen.
Ja, das ist spannend, was du sagst. Also dieses Gegenkonzept der Bedingungslosigkeit, die Freundschaft eigentlich mit sich bringt. Also eben so ein ganz starker Gegenentwurf zum Konzept Ehe, zum Ehevertrag, der so eine ganz steife Form hat. Also Freundschaft als bedingungslose Form, das ist was, worüber wir auch in diesem Podcast noch sprechen werden, in einer anderen Folge, in einer späteren Folge. Genauso wie auch über das Thema Care-Arbeit und Fürsorge, das du schon angesprochen hast. Wo wir jetzt hier an diesem Punkt angekommen sind, ist, wir haben eigentlich ein ganz vielseitiges Bild von Intimität gerade kennengelernt. Also in diesem ersten Kapitel, das uns in Love Maybe begegnet, gehen wir irgendwie aus von diesem Ausgangspunkt Intimität als was ganz Kleines, sehr Privates. Auch du hast uns den Raum beschrieben, der eine zarte Farbe hat, der irgendwie was Sanftes hat. Und plötzlich merken wir aber, Intimität kann auch losgelöst von zwei Personen viel größer sein. Es kann mehr Menschen betreffen und es kann eigentlich auch sehr politisch sein, bis hin eben zu politischen Forderungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel von Emilia Roack gehört haben. Love Maybe ist ein Podcast der Alexander Tutschek Stiftung, begleitend zur gleichnamigen Ausstellung. Die ist noch bis zum 17. Juli in der Black Box und dem Black Box First Floor in München, Parkstadt Schwabing, zu sehen. Die Alexander Tutschek Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die zeitgenössische Kunst und Wissenschaft fördert, mit Sitz in München. Gesprochen habe ich für diese Folge mit Jana Johanna Heckel. Die Interviews mit Oliver Chenneran und Emilia Roack hat Jaya Mirani geführt. Alle vier Folgen dieses Podcasts erscheinen wöchentlich überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion von Artbeats im Auftrag der Alexander Tutschek Stiftung.